Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören aus den Prophezeiungen Michas, schon zum vierten Mal, heute Morgen einige Sätze aus dem vierten und einige aus dem fünften Kapitel. Erst Kapitel 4, Micha 4. Dort steht ab Vers 1 bis 3. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden hier zulaufen. Und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs. Dass er uns lehre seine Wege und wir in seinem Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Dann Kapitel 5, ab Vers 1 bis 4. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Israeliten. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zu selber Zeit herrlich werden, bis an die Enden der Erde. Und er wird der Frieden sein. Und wir, Vater im Himmel, sind nun vor deinem Angesicht versammelt, um unsere leeren Hände füllen zu lassen durch dein Evangelium, das du in Jesus Christus in dieser Welt gebracht hast. Dass wir leben sollen in Frieden, trotz aller Sünde und Schuld. Du hast den Sieg über den Tod erobert, durch deinen Sohn Jesus. Und wir bitten jetzt um die Gnade, ihm begegnen zu dürfen. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, es herrscht Krieg. Es herrscht in dieser Welt immer irgendwo Krieg. Und dabei ist doch die Sehnsucht nach Frieden unter den Menschen sehr groß. Wir haben vorhin in der Lesung des Evangeliums gehört, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Sagt Jesus. Wir sehnen uns nach Frieden, aber wie kommen wir dahin? So ist die heutige Predigt überschrieben. Ist es eigentlich nicht seltsam, dass alle Welt für den Frieden ist? Alle Welt. Jeder sagt, er sei für den Frieden. Und dennoch gibt es zoveel onvrede. Betrachten wir nur unsere Gegenwart. Nach dem Golfkrieg kam der Krieg auf den Balkan. Afrika kommt nicht zur Ruhe. Im Nahen Osten und im Fernen Osten brechen immer wieder Konflikte aus. Und nach den Putin-Teilen von Georgien und den Donbass, sowie auch die Krim annektiert hat, jetzt Krieg in der Ukraine. Und neben den großen Kriegen gibt es unzählige Kleinkriege. sag mal Kleinkriege in Familien, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Frieden kann es ihn überhaupt auf Erden geben. Der Dichter Friedrich Schiller lässt seinem Wilhelm Tell, ja, von der Apfel, du weißt schon, Schiller lässt seinen Wilhelm Tell sagen, es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Liebe Dank. Unser Predigtext aus dem Propheten Micha, der übrigens fast gleichlautend auch beim Propheten Jesaja steht, sagt mit wenigen eindringlichen Worten, worauf es ankommt und was geschehen muss, damit die Botschaft Gottes vom Frieden auf Erden Wirklichkeit wird. Ich muss sagen, mir hat es wieder sehr bewegt, Worte zu hören aus dem 18. Jahrhundert vor Christus, die so intensiv die Sehnsucht unzählig vieler Menschen heute ansprechen. Eine ergreifende Vision wird uns vor Augen gestellt. Und du weißt, ein Vision, was ist ein Vision? Das ist ein Schauen der Dinge, die nicht jeder erkennen kann. Was sieht der Prophet Micha durch Gottes Geist vor sich? Erstens, die Überraschung Gottes Frieden. Micha sieht da eine Friedensbewegung, ganz eigener Art. Da kommen unzählig viele Leute nicht aus einer Stadt, nicht nur aus einem Land, sondern viel gewaltiger, aus allen Erdteilen. Ein unübersehbar großer Zug setzt sich da in Bewegung nach Jerusalem, genauer nach Zion, zum heiligen Berg Gottes. Ist das nicht eine große Überraschung, wenn du mitbelebt hast die letzten Wochen? Wie hat Kapitel 3 auch mal geendet? Zion wird wie ein Acker gepflügt werden. Und Jerusalem wird zum Steinhaufen werden. Und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Aber der Herr wird sein Reich aus diesen Trümmern aufrichten. Sein Reich kommt nicht erst, wenn die Bedingungen günstig sind. Pass mal auf. Nicht, wenn erst die Bedingungen günstig sind. Ich erinnere mich an einen Urlaub. Ja, ich war auch einmal im Urlaub. In Schottland, auf der Insel Lewis, da erfuhr ich von einer Erweckung, einer geistlichen Erweckung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Bedingungen, die waren schlimm. Die Kirchen waren, sag mal ruhig, die Kirchen waren tot. Und die Leute befanden sich in einem geistlichen Winter. Und wo hat diese Erweckung begonnen? In einem Dorf, ein kleines Dorf, namens Barwas. Höre mal, wie Pastor David Searle, dieses Dorf beschreibt. Barwas. Eine der trostlosesten Flecken auf Gottes Erde. Mit seinen monotonen Mooren und Sümpfen. Die salzhaltigen atlantischen Winde. Und das unfreundliche Klima. Und doch hat Gott beschlossen, seine Herrlichkeit in der Erweckung von 1949 dort zu zeigen. Desolate Umstände sind kein Hindernis für Jahwes Macht. Zion. Erst noch ein Hügel wilden Gestrüpps. Aber da sind alle miteinander vereinigt. Pass auf, Leute, die sich eben noch gleichgültig waren oder gar feindlich gegenüberstanden. Das aggressive Gegeneinander hört auf. Und das beziehungslose Nebeneinander hört auf. Und die Völker werden zu ihm strömen. Ja, so ist es buchstäblich. Die werden zu ihm strömen, zum Berg des Herrn. Siehst du das am Ende Vers 1? Ein Strom, pass auf, ein Strom, der aufwärts fließt. Das ist doch eine physische Unmöglichkeit. Aber das ist bewusst so formuliert. Ein übernatürliches Magnet ist hier am Werk. Und dann sieht Micha ein Bild vor seinem inneren Auge, das weltweit zum Symbol der Friedensbewegung geworden ist. Schwerter werden zu Pflugscharen umgeschmiedet. Kennst du das in New York? Da steht eine Bronzeplastik vor dem Sitz der UNO, der Vereinigten Nationen, und sie zeigt einen kräftigen Mann, der einen Hammer schwingt und ein Schwert zur Pflugschar unterschmiedet. Übrigens, diese Plastik war ein Geschenk der ehemaligen Sowjetunion an die Vereinten Nationen. Ist das nicht seltsam? Dass ausgerechnet diejenigen, die für das größte Blutvergießen der Weltgeschichte mitverantwortlich waren, die den Glauben an das Wort Gottes verachteten, ohne Rücksicht auf Verluste, dass ausgerechnet diejenigen eine biblische Aussage in einer Plastik darstellen. Aber so war es immer wieder in der Weltgeschichte. Gott gebrauchte den ägyptischen Farao, kein lieber Jungen, die das Volk Gottes zur Zeit des Moses schikanierte. Er gebrauchte den König Nebukadnezar von Babylon. Und er gebrauchte eben auch die machthaber in Kreml zur Verkündigung seines heiligen Willens, indem er sie diese blonze plastiek schaffen ließ. Und man sieht Putin sein Unbehagen an, als er posiert an der totenbare Gorbatschow. Hast du die Foto gesehen? Gehen wir einen Schritt weiter. Fragen wir, was ist das für ein Frieden, von dem hier im Predigtext die Rede ist? Antwort: Es ist der Frieden, der die ganze Völkerwelt umgreifen soll. Ah, sagst du. Und wie steht es dann mit dem Frieden von mir, mit mich und den anderen? Davon ist hier zwar nicht die Rede, aber ich komme auf deine Frage zurück. Der Frieden der Völkerwelt ist allerdings an zwei Voraussetzungen gebunden. Das ist wichtig. Erste Voraussetzung, die Völker kommen nach Zion, um die Weisung Gottes zu empfangen. Zweite Voraussetzung, Gott selbst bestimmt den Zeitpunkt dieses Friedens. Liebe Freunde, mal ganz realistisch. Werden an dieser Stelle und im Blick auf diese beiden Voraussetzungen nicht viele, die dieser Friedensaussage zustimmen, sich eben verweigern? Betrachte nur die erste Voraussetzung. Die Völker werden nach Zion kommen. Wollen sich denn die Völker von Gott leiten lassen? Wollen sich die Politiker und Militairs, wollen sich diejenigen, die für Frieden demonstrieren, van Gott leiten lassen? Auf unserem Kontinent wächst der Widerstand gegen alles eindeutig christlich. Nun ja, ganz allgemein kirchlich darf man gern sein in Europa. Sich in kirchlichen Sozialarbeit engagieren, es wird fast überall mit Respekt und mit Anerkennung registriert. Zum kirchlichen Veranstaltungen mit hochwertigen Musik, Klosterarbeiten und Supportgruppen für Linkshänder zu fahren, hat nichts Peinliches an sich. Und Fahrzeugsegnungen bei der Feuerwehr und eine Gottesdienst mit Kräuteressig und Segnung von Kräuterbüschen in Kematen, es hat schon etwas Lustiges an sich. Aber bloß nicht mit dem Glauben ernst machen. Dann heißt es bestenfalls, Mann, du übertreibst aber. Gott schafft Frieden. Wer glaubt daran im Ernst von den vielen, die in unserem Land zur Kirche gehören? Wer glaubt daran, dass er eine neue Friedensordnung schaffen wird? Dass er unter den Völkern Recht setzen wird? Ja, auch in der Ukraine, auch in Russland. Müsste da nicht wesentlich von einem internationalen Schiedsgericht die Rede sein, das mit viel weitergehenden Vollmachten ausgestattet sein müsste als der derzeitige Gerichtshof im niederländischen Den Haag, wo ich immer spaziert habe, wo meine Familien, meine Verwandten wohnen. Müssen da nicht noch Experten hier, die das, was diese Vision hier im Bewusstsein der Menschen auslöst, nun in die Bahnen praktischer Vernunft lenkt. Versteht ihr? Gott ist für viele Menschen unwirklich geworden. Millionen Menschen leugnen ihn ja gar nicht direkt. Aber er ist für sie keine Realität. Pass mal auf, das ist der wichtige Punkt heute. Ich glaube an Gott. Aber ist er von lebensbestimmende Realität? En man spürt an der Art und Weise, wie Menschen reden und miteinander umgehen. Politik ist für sie real. Wirtschaft ist real. Geld ist real, und wie? Auch die Angst ist real. Man könnte sie am Blutdruck messen. Aber Gott. Und schließlich höre ich da doch auch noch ein bisschen eine besorgte Stimme. Ist ihr Christen eigentlich klar, wie gefährlich, wie friedensgefährend das Pochen auf den Gott der Bibel ist? Andere Menschen in anderen Kulturen und Religionen haben schließlich auch ihren Gott. Welchem Gott soll denn die Menschheit folgen? Unserem oder ihrem? Oder ist damit letztlich sowieso nur der eine Gott gemeint, der sich angeblich auf unterschiedliche Weise den Menschen offenbart hat? Ist ihr Christen eigentlich klar, dass bereits die Erörterung dieser einen Frage neue Streit auslöst und uns gerade nicht dem ersehnten Frieden näher bringt? Und damit komme ich an einen Punkt, wo ich euch eine verblüffende Wahrheit mitteilen muss. Die Friedensvision der Bibel wird nicht door irgendeinem ideologischen Atheismus in Frage gestellt. Nicht door irgendeinem ideologischen Atheismus. Der Frieden Gottes wird door etwas anders blockiert. Door den Atheismus in unserem Herz. Ein Atheismus, das bis in die frömmsten Kreisen hineinreicht. Dass sich darin ausdrückt, dass auch sehr viele Christen eben nicht daran glauben, dass der Frieden letztlich ein Tat Gottes ist. Sie erwarten die Schaffung eines dauerhaften, globalen Friedens eben nicht von Gott, sondern von den eigenen Möglichkeiten. Der Psychoanalytiker und Theologe Drewermann, und jetzt hören die Schweizer auf, hat das neulich in einer Rede in Zürich engagiert Ausdruck gegeben. Frieden ist möglich durch Einheit mit sich selber, Wahrhaftigkeit zu sich selber und Authentizität. Und zehnmal auf YouTube. Zehntausende haben mit Begeisterung zugehört und Tausende haben seinen Wörter geliked. Grundgedanke: wir kunnen dauerhafte Frieden stiften auf Wegen, den wir selber entwickeln. Aber dem, ik muss das ganz offen sagen, aber dem widerspricht die Bibel. So wird sich nie und nimmer eine dauerhafte Friedensordnung schaffen lassen. Das sagt eindrücklich auch das Neue Testament. Zum Beispiel die uns allen bekannte Weihnachtsgeschichte. Wie haben die Engel gesungen? Wie war die herrliche Verkündigung? Friede auf Erde. Aber unmittelbar davor heißt es: Ehre sei Gott in der Höhe. Das ist die Reihenfolge. Auch in Micha. Wo Gott geehrt wird, da kann Frieden einkehren. Eine Frage. Was glaubst du, gehört diese Sicht zur Grundüberzeugung unserer Gesellschaft? Ich bin mir nicht so sicher davon. Aber was aus den Menschen kommt, sei es noch so gut gemeint, führt nicht zu einem wirklichen Frieden, allenfalls zu vorübergehenden Waffenstillständen. Und das ist schon viel, hä? Das ist schon etwas. Wäre das etwas in der Donbass? Wäre das was? Dafür sollen sich Christen, wo sie können, leidenschaftlich einsetzen. Wirklich. Aber bitte, bei allen Bemühungen, bewahre einen biblischen Realismus. Der Weltfrieden, von dem Micha und Jesaja sprechen, geht von Zion aus. Und Gott sei Dank, nichts wird diese Frieden abhalten. Vers 2, denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Das ist ein Hinweis auf die Tora, auf die Weisung Gottes. Gottes alte Gesetz wird zum neuen Gesetz der Völker. Die Weisung Gottes wird gelten. Erst dann kann es Frieden geben. Das ist die eine Voraussetzung. Und wenn das der Fall ist, sollte Gottes Weisung dann nicht im Mittelpunkt der Kirche stehen? Ist das nicht ihr ganz besonderer Schatz in unserer Zeit? Heute Abend kommen wir darüber zurück. Die besondere Schatz der Kirche. Das Evangelium. Jetzt die zweite Voraussetzung. Gott selbst setzt den Zeitpunkt. Dass der Gott der Bibel sich durchsetzt, dass er zu der Zeit, die er bestimmt und nicht wir, einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, das, liebe Freunde, das soll unsere Hoffnung sein. Vers 1, es wird geschehen in den letzten Tagen. Damit ist gemeint, wenn die Zeit dieser Welt an ihr Ende kommt, dann erst wird sich die Verheißung Schwerter zu Pflugscharen erfüllen. Und keinen Tag früher. Und niemand weiß diese Zeit. Ja, richtig. Bereits heute ist ein Gefälle zur Endzeit hin deutlich zu erkennen. Wenn man das alles zusammennimmt, das Klimawandel, die Trockenheit, die Kriege. Jesus selbst hat dafür auch Hinweise gegeben, was alles geschehen muss, bis dieses Ende kommt. Und wir sehen es. Vieles von dem, was er vorhergesagt hat, hat sich vor unseren Augen bereits erfüllt. Aber was hat er auch gesagt? Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. So steht es in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 7. Aber dann jetzt die Frage, was tun wir bis dahin? Was tun wir bis zur Wiederkunft des Herrn? Der Satz geht weiter, Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und jetzt komme ich zurück auf die Frage von vorhin. Wie steht es mit dem Frieden von mir, mit mich, mit mir und den anderen? Das, was Gott tun wird, das soll schon hier und heute, sag mal, zeichenhaft sein unter uns. Als Zeugen Christi sind wir Boten des Wortes Gottes. Auch in die Verkündigung der Friedensbotschaft Gottes, der eben aller Welt gilt. Und weißt du, das ist eine Freude. Dieser Friede ist bereits da. Aber dieser Friede will in die Herzen der Menschen. Hier fängt er an. Seine Vollendung aber wird er finden am Ende der Tage in dem kommenden Reich Gottes. Im Reich des Messias, warum wir beten. Micha sieht den Messias kommen, aus dem Hause Davids wiederkommen, aus Bethlehem. Und jetzt sind wir in Kapitel 5. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Er aber wird auftreten und weiden wie eine gute Hirte, weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes. Und er wird Friede sein. Dieser Friede hat einen einzigartigen Namen, Jesus Christus. Und Paulus wird 800 Jahre später in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus schreiben: Er ist unser Frieden. Nun ist groß Fried und Unterlass, all Veed hat nur ein Ende. So hat es Luther gesungen, in jedem Gottesdienst, jedem Sonntag nach dem Sündenbekenntnis und dem Zuspruch der Vergebung Christi. Und diesen Frieden brauchen wir nicht zu verwirklichen. Wir haben ihn. Wir haben ihn nur im Vertrauen auf Christus anzunehmen und zu leben. Also, es kommt darauf an, dass wir inmitten einer Welt, in der Unfrieden, Neid und Hass herrschen und auch weiterhin da sein werden, zeichenhaft zu leben, indem wir den Frieden Gottes widerspiegeln. Paulus sagt, Römer 12, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. So viel an euch liegt. Das ist der Auftrag. Aber auch die Grenze unseres Einsatzes. So viel an euch liegt. Die Nachbar ist auch noch da. Und was wir wirklich tun können, möchte ich abschließend in einem Bild beschreiben. Wir können, liebe Brüder und Schwestern im Kremstal, wir können in dieser Welt des Unfriedens so etwas wie Oasen des Friedens anlegen. Hier und zu Hause. Solche Oasen sind gefährdet und können auch wieder versammeln. Aber sie werden in einer lebendigen Gemeinschaft immer wieder aufs Neue entstehen aus den Wüsten dieser Welt und inmitten aller Verwüstungen, die es gibt in unserem Leben. Ja, auch unsere Gemeinde in Neuhofen soll nach dem Willen Jesu Christi eine solche Oase sein. Menschen, die hier einkehren, sollen hinausgehen als Botschafter des Friedens, der von Gott kommt. Dieser Friede wird uns erfüllen und stärken, mitten in allen Unfrieden, in aller Unruhe, mitten in allen Sorgen, die uns zu schaffen machen. Und Micha weist uns auch darin den Weg. Kapitel 4, Vers 5. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und alle Zeit. Das heißt, er engagiert sich und seine Geschwister unter den gegenwärtigen Umständen ein Leben wie in einem neuen Zion zu führen. Denn es gibt die düstere Zeit, in der sie leben, und die angekündigte schöne Zeit. Und er ruft Gottes Gläubigen auf, sag mal so, in ihren düsteren Situation ein Leben in der schönen Zeit zu führen. Darf ich ein Beispiel geben? Ich habe danach gesucht, letzte Woche. Ich habe gesucht, gelesen und nachgedacht. Ich habe einen gefunden. Helmut Thielicke. Ich lese am Moment seine Biografie. Ich habe die Namen schon ernannt einmal. Hè? Helmut Thielicke, die erzählt vom Leben in Stuttgart während des Zweiten Weltkriegs. Und von einem Besuch im ehemals wunderschönen Haus des Fabrikanten Herr Knoll. Nachdem ein alliierter Bombenangriff einen guten Teil davon in Trümmer und Asche gelegt hatte. Thielicke rollte gerade seine Hemdsärmel hoch, um mit den Aufräumarbeiten zu beginnen, als er von Herrn Knoll begrüßt wird, tadellos unpassend gekleidet und mit einer Blume in Knopfloch. Er lud Thielicke ein in eine winzige, unbeschädigte Ecke in der Nähe der Küche, wo ein kleiner Kaffeetisch mit einem strahlend weißen Tuch und feinem Porzellan gedeckt war, mit einer einzigen Rose in einer Vase auf dem Tisch. Überall herrscht ein Chaos und Zerstörung. Aber wenigstens dort, in dieser Ecke, ging das Leben weiter, wie es sein sollte. Das ist Michas Botschaft. In den Ruinen der Gegenwart, das Leben zu leben, der kommenden Zeit. Die Sorgen sind da. Die Ängste sind auch da. Aber Christus ist auch da. Und sein Frieden macht uns zu Frieden. Daran glauben wir. Daran leben wir. Schon jetzt. Wenn wir Jesus lieben. Leben ist Leben. Amen. Und so, lieber Herr und Heiland, sind wir auch vor dir jetzt versammelt, um dir zu sagen. Es tut uns leid, dass wir die Verbindung zu dir oft und immer wieder durch unsere Sorgen und Ängste unterbrochen haben. Und durch all die Kleinigkeiten und den Grimmsgram und Bosheit und Sturheit, die so manchmal unser Leben bestimmt, wir wollen uns in dieser Morgenstunde in Demut vor deinem Angesicht bitten, sei uns gnädig und nimm uns an die Hand. Öffne uns die Augen für deine Güte, deine Barmherzigkeit, die jeden Morgen neu ist. Und führe uns auch in kleine Oasen auf diesem Weg zum herrlichen Ziel, das du bereitet hast. So verneigen wir uns vor dir und beten dich an. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Glück.